SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Böhnisch. Guten Morgen. Stundenlang bis spät in die Nacht haben die 27 Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel über die Frage debattiert, wie kann das eingefrorene russische Staatsvermögen für die Ukraine genutzt werden. Herausgekommen ist ein Kompromiss. Um 3 Uhr kam die Eilmeldung. Die EU unterstützt die Ukraine in den nächsten beiden Jahren mit einem zinslosen Kredit über 90 Milliarden Euro. Die Einzelheiten von unserem Brüssel-Korrespondenten Andreas Meyer-Feist.
Bundeskanzler Merz erklärte nach den Beratungen, die 90 Milliarden Euro reichten aus, um den Bedarf der Ukraine für die nächsten beiden Jahre abzudecken, sowohl beim normalen Landeshaushalt als auch bei den militärischen Ausgaben. Dies sei entscheidend, auch als Signal an den russischen Präsidenten Putin, den Krieg zu beenden. Russland werde für die Kriegsschäden eine Entschädigung zahlen müssen. Falls Russland dies nicht könne oder nicht wolle, würden die eingefrorenen russischen Vermögenswerte in der EU für entsprechende Zahlungen an die Ukraine herangezogen. Eine direkte Nutzung dieser russischen Staatsgelder war der ursprüngliche Plan, der fallen gelassen wurde, vor allem auf Druck Belgiens. In Belgien ist ein Großteil der Gelder angelegt.
Bundeskanzler Friedrich Merz gehörte zu denen, die vor dem EU-Gipfel die Nutzung des russischen Geldes eingefordert hatten. Er erklärte in der Nacht:
Wir haben nur die Reihenfolge geändert. Es bleibt dabei, dass die russischen Vermögenswerte jetzt herangezogen werden für die Absicherung eines Darlehens und dann auch für die Rückzahlung eines Darlehens. So, und das ist genau das, was ich haben wollte. Ich wollte vermeiden, dass entweder die Mitgliedstaaten oder die Europäische Union jetzt in die Schulden geht, um den Krieg, die Verteidigung der Ukraine gegen den Krieg aus Russland zu finanzieren.
Soweit Bundeskanzler Merz. Die Europäische Union wird das eingefrorene russische Vermögen also erst einmal nicht antasten. Stattdessen bekommt die Ukraine einen zinslosen Kredit über 90 Milliarden Euro. Infos über diesen Kompromiss finden Sie auf swraktuell.de und in der SWR Aktuell App. Und ein weiterer Beschluss ist auf diesem EU-Gipfel gefallen. Das EU-Handelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten kommt frühestens im Januar. Das hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angekündigt. Eigentlich war die Unterzeichnung für morgen geplant. Ein neuer Termin steht noch nicht fest, aber der Januar wird angepeilt. Für den Vertrag braucht es eine Mehrheit im Rat der 27 EU-Staaten, die es derzeit wohl nicht gibt. Frankreich, Polen und Ungarn befürchten Nachteile für die heimische Landwirtschaft. Italien gehört auch zu den Kritikern, ist jetzt aber offenbar bereit, nach Rücksprache mit den Bauern zuzustimmen. Gestern Abend sind Regeln vereinbart worden, die Bauern in der Europäischen Union vor den billigen Konkurrenzprodukten aus Südamerika zu schützen. Gegen das Mercosur-Abkommen hatten am Rande des Gipfels in Brüssel tausende Landwirte protestiert. Heute läuft die Frist für die Veröffentlichung der Ermittlungsakten im Skandal um den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ab. Der US-Sender CNN berichtet, eine Armee von Anwälten im Ministerium sei seit Wochen dabei, die Unterlagen durchzukämmen. Zu entscheiden ist, welche Stellen vor der Veröffentlichung geschwärzt werden müssen. Aus Washington berichtet unser Korrespondent Carsten Kühntap über den aktuellen Stand.
Es geht um Akten aus verschiedenen Strafverfolgungsbehörden des Bundes. Darunter sind Ermittlungsunterlagen des FBI und Memos über interne Diskussionen im Justizministerium. Bisher veröffentlichte Papiere oder Fotos stammen aus Epsteins Nachlass. Laut dem Gesetz darf das Justizministerium bestimmte Stellen schwärzen, zum Beispiel um Epsteins Opfer zu schützen. Der CNN-Bericht ist ein Hinweis darauf, dass das Justizministerium in der Tat beabsichtigt, im Laufe des heutigen Tages Unterlagen zu veröffentlichen, wie gesetzlich gefordert. Allerdings, so der Sender, sei damit zu rechnen, dass der Umfang der Schwärzungen enorm sein werde. Vermutlich wird die Veröffentlichung also nicht das Maß an Transparenz bringen, das viele Amerikaner fordern.
Das BSW ist im Bundestag mit der Forderung gescheitert, die Bundestagswahl neu auszählen zu lassen. Die Abgeordneten lehnten das mit großer Mehrheit ab. Nur die AfD hatte angekündigt, dafür zu stimmen. Mit großer Mehrheit folgten die Abgeordneten damit einer entsprechenden Empfehlung des Wahlprüfungsausschusses. Die baden-württembergische Landtagspräsidentin Muhterem Aras ermutigt Städte, die Ehrenamtskarte einzuführen. In der SWR-Sendung zur Sache Baden-Württemberg live aus Wangen sagte sie, das Ehrenamt sei essentiell für die Demokratie. Aus unserer Redaktion Landespolitik berichtet Astrid Meisoll.
Mit der Ehrenamtskarte bekommen ehrenamtlich Tätige einen Rabatt in Museen, Schlössern, Bädern oder Theatern. Wo genau, legt jede Kommune selbst fest. Seit diesem Jahr gibt es die Ehrenamtskarte landesweit. Doch längst nicht alle Kommunen machen mit. In Wangen im Allgäu gab es zuletzt Bedenken, ob sich das Land aus der Finanzierung der Karte zurückziehen könnte. Landtagspräsidentin Arras von den Grünen erklärte in der Live-Sendung des SWR, die Finanzierung sei für dieses und das nächste Jahr gesichert.
Und Fußball: nach einigen saure Gurkenwochenenden in der Bundesliga hat Tabellenschlusslicht FSV Mainz 05 in der Conference League nun ein Erfolgserlebnis verbuchen können. Gegen den türkischen Club Samsunspor haben die Mainzer am Abend zu Hause 2:0 gewonnen. SWR-Sportreporter Florian Winkler berichtet.
Die Mainzer Conference League-Reise geht weiter. Zum ersten Mal in seiner Vereinshistorie steht der FSV im Achtelfinale eines Europapokals. Die 05er schlugen gegen Samsunspor kurz vor und unmittelbar nach der Pause durch Kapitän Wiedmer und einen Handelfmeter von Amiri zu und brachten das 2:0 souverän gegen den türkischen Traditionsclub vor 33.000 Fans in der heimischen Arena über die Zeit. Die Gäste zeigten über weite Strecken eine schwache und harmlose Leistung. Die Rheinhessen waren dagegen defensiv stabil und holten sich mit viel Einsatz den 4. Sieg in dieser Ligaphase, der dem Bundesligisten den Umweg über die Playoffs erspart.
Der Mainzer Offensivspieler Paul Nebel sagte, der Sieg habe für neues Selbstvertrauen gesorgt, auch für die nächsten Spiele in der Bundesliga.
Wir gucken natürlich, dass wir uns Tag für Tag einfach wieder verbessern und dahin kommen, wo wir schon mal waren. Und ich glaube, ja, dass wir jetzt gute Schritte gemacht haben. Und wir haben gesagt, wir wollen von Spiel zu Spiel denken. Und ich glaube, das hat man jetzt in den letzten 3 Spielen gesehen. Und genau das machen wir jetzt auch weiter so und konzentrieren uns jetzt voll auf St. Pauli.
Und am letzten Spieltag in der Bundesliga in diesem Jahr, er hat es gesagt, Paul Nebel, empfängt Mainz am Sonntag den FC St. Pauli.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Etwas Sonnenschein heute in Baden-Württemberg, allerdings auch wieder Nebel, vor allem von der Donau bis zum Bodensee. Im Laufe des Tages werden die Wolken von Westen her dicker. In Rheinland-Pfalz bleibt es den ganzen Tag bewölkt. In der Eifel fängt es an zu regnen. Die Höchsttemperaturen 3 bis 14 Grad.
SWR aktuell. Mutmachgeschichten.
Schon die ganze Woche schauen wir positiv auf die Herausforderungen in der Politik, in unserer Gesellschaft, sprechen nicht in erster Linie über die Probleme, sondern über Lösungen. Ein Thema, das viele Menschen bewegt, weil sie es hautnah zu spüren bekommen, ist der Klima- und Umweltschutz. Die Frage, die sich gerade die Stadtbevölkerung stellt, ist: Wie kriegen wir die Luft wieder sauber? Die Menschen in Stuttgart können ein Lied davon singen. Die Kessellage der Stadt sorgt gerade im Zentrum immer wieder für sprichwörtlich dicke Luft. Hinzu kommt, dass die baden-württembergische Landeshauptstadt eben auch eine Autostadt ist. Aus den Hunderttausenden von Auspuffs kommen jeden Tag jede Menge Stickoxide und Feinstaub heraus. Sinnbild für die Luftverschmutzung in Stuttgart war das Neckartor. Es galt lange Zeit als die Kreuzung Deutschlands mit der dreckigsten Luft. Das hat sich geändert. Die Luft ist sauberer geworden. Die Messwerte liegen stabil unterhalb der Grenzwerte. Deshalb wurden im September die 23 Luftfiltersäulen abgebaut. Abgeschaltet wurden die Anlagen schon vor einem Jahr. Über diesen Erfolg spreche ich jetzt mit Martin Körner. Er ist im Stuttgarter Rathaus für den Klimaschutz zuständig. Herr Körner, das Neckartor lädt wegen des vielen Verkehrs nicht dazu ein, aber würden Sie dort, was die Luftqualität anbelangt, draußen mal einen Kaffee trinken?
Das kann man auf jeden Fall mittlerweile unbedenklich tun. Wir erfüllen dort seit 10 Jahren die Grenzwerte beim Feinstaub. Das war ja ein großes Thema vor 10 Jahren. Und sind auch bei dem Stickstoffdioxid, was uns in den letzten Jahren vor allem beschäftigt hat, seit 5 Jahren deutlich unter den Grenzwerten. Also die Luft ist deutlich besser geworden.
Worauf führen Sie diesen Erfolg zurück?
Na, wir haben viel gelernt in den letzten Jahren. Wir haben gelernt, dass es gut und wichtig ist, wenn der Verkehr dort flüssig ist und nicht die Autos stehen, anfahren, beschleunigen. Wir haben da mit Bosch gemeinsam genau am Auspuff gemessen, wann kommen besonders viele Schadstoffe raus und wann nicht so viele. Haben also die Ampelschaltungen und die Geschwindigkeitsregelungen ganz neu aufgestellt, sodass der Verkehr dort mittlerweile sehr viel flüssiger ist. Außerdem haben wir viel weniger Verkehr mittlerweile. Also nach Stuttgart rein fahren mittlerweile fast 100.000 Autos weniger am Tag, rein und raus. Ich muss mich ein bisschen korrigieren, über 24 Stunden hinweg als noch vor 10 Jahren. Auch die schweren Laster sind weniger geworden. Da haben wir sogar Ein Rückgang fast um ein Viertel der schweren LKWs, die ja besonders viele Schadstoffe ausstoßen. Ja, und dann haben wir vor allem auch sauberere Fahrzeuge. Und das zusammengenommen hat die Luft viel besser gemacht.
Sie skizzieren das so ein bisschen. Es war ein langer Weg von 2018, als die ersten Filter am Stuttgarter Neckartor aufgestellt wurden, bis heute, wo man diese Anlagen nicht mehr braucht. Sie sind nun erst seit 3,5 Jahren im Stuttgarter Rathaus für den Klimaschutz zuständig, waren aber vorher im Gemeinderat, viele Jahre lang Vorsitzender der SPD-Fraktion, kennen also alle Facetten der Stuttgarter Kommunalpolitik. Was bedeutet das auch für Sie persönlich, diese Wende zum Positiven am Stuttgarter Neckartor?
Vielleicht darf ich noch einen Aspekt hinzufügen, der da vielleicht sogar noch wichtiger ist. Ich war auch 5 Jahre ehrenamtlicher Bezirksvorsteher im Stuttgarter Osten, wo die Luftschadstoffwerte auch hoch waren. Und das war immer ein Thema bei jeder Bürgerversammlung, der Verkehr. Und ich finde jetzt mal als Kommunalpolitiker, der ja das auch macht, weil mir das Freude macht, näher bei den Menschen zu sein, auch in der Realität wirklich was verändern zu können, da freut mich einfach, dass wir zeigen können, Mensch, wenn wir etwas anpacken und gemeinsam erreichen wollen, dann können wir auch was erreichen. Und ich glaube, dass das gerade in der heutigen Zeit, wo es ganz viel Skepsis gegenüber Politik, aber auch dem gemeinsamen Tun gegenüber gibt, wichtig, dass wir zeigen können, hey, wenn wir uns was vornehmen, wir können auch was schaffen und was erreichen und das Leben für ganz viele Menschen besser machen. Das ist so das, was für mich persönlich ganz wichtig ist dabei.
Die inzwischen bessere Luft am Stuttgarter Neckartor ist eine Mutmachgeschichte, dass Umweltschutz in Großstädten funktioniert. Was nehmen Sie mit aus diesem Erfolg für Ihre weitere Arbeit für den Klimaschutz?
2 Dinge sind uns nach wie vor ganz wichtig. Wir wollen den Nahverkehr noch attraktiver machen. Wir leben ja in einem Tal, das haben Sie ja beschrieben am Anfang, auf der Tallängslinie dafür sorgen, dass unsere tollen SSB-Stadtbahnen jetzt doppelt so lang sein werden. Das heißt, da können doppelt so viele Menschen mitfahren auf der sogenannten U1 von Fellbach bis nach Heslach raus. Und wir wollen, dass die Autos noch sauberer werden. Deswegen setzen wir sehr stark auch auf Elektromobilität, sind deutschlandweit bei den 10 größten deutschen Städten die Stadt mit den meisten öffentlich zugänglichen Ladesäulen. Die beiden Punkte sind uns am wichtigsten. Starker Nahverkehr und noch sauberere Autos.
Vielen Dank, Martin Körner. Er ist im Stuttgarter Rathaus für den Klimaschutz zuständig. Die SWR aktuell Mutmachgeschichten. Ein Best-of haben wir für Sie in einem SWR aktuell Kontext zusammengefasst. Der steht in der ARD Audiothek.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Volles Programm im Bundesrat. Dazu gehören auch Gesetze, die im kommenden Jahr schon in Kraft treten. Gabor Hallas.
Es geht um den neuen Wehrdienst. In Zukunft bekommen junge Männer einen Fragebogen, ob sie sich vorstellen können, Wehrdienst bei der Bundeswehr zu leisten. Ebenso umstritten war das Rentenpaket. Es stabilisiert das Rentenniveau, baut die Mütterrente aus, bietet Rentnern außerdem die Möglichkeit, mehr steuerfrei hinzuzuverdienen. Wenn der Bundesrat zustimmt, gilt auch das mit dem neuen Jahr. Aber das war noch nicht alles. Auf der Tagesordnung steht auch der Bundeshaushalt. Außerdem soll die Mehrwertsteuer in der Gastronomie gesenkt und die Pendlerpauschale ausgeweitet werden.
Ebenfalls Thema im Bundesrat ist das Sparpaket im Gesundheitswesen. Damit sollen die Beiträge zu den gesetzlichen Krankenkassen im kommenden Jahr stabilisiert werden. Vor 4 Wochen hatte der Bundesrat das vom Bundestag beschlossene Gesetz gestoppt. Eine Einigung war im Vermittlungsausschuss gefunden worden. Deshalb gilt die Zustimmung des Bundesrates heute als sicher. Uwe Jahn.
Die Bundesregierung will mit dem Sparpaket, das zur Abstimmung steht, den Krankenkassen Luft verschaffen. Das soll gehen, indem die Krankenhäuser etwas weniger Kosten erstattet bekommen. Das hatte den Widerspruch der Bundesländer hervorgerufen. Nun gibt es einen Kompromiss. Demzufolge sollen die Krankenhäuser nach dem Jahr 2026 einen Ausgleich erhalten. Die Krankenkassen kritisieren das Gesetz, weil es zu wenig Entlastung bringt und zu spät kommt. Einige von ihnen planen deshalb, ihre Zusatzbeiträge zum Jahreswechsel schon zu erhöhen. Die Pläne sind mit einem Gesetz zur Verbesserung der Pflegebedingungen verknüpft worden, weil man auf diese Weise schneller zu einer Lösung kommen konnte.
Der Bundesrat beschäftigt sich ebenfalls mit dem Gesetz zum Verbot von Lachgas. Damit sollen Erwerb und Besitz der zunehmend als Partydroge kursierenden Substanz für Minderjährige untersagt werden. Verboten werden sollen generell der Onlinehandel und der Kauf an Selbstbedienungsautomaten. Die Verfügbarkeit chemischer K.O.-Tropfen, die teils als Vergewaltigungsdroge eingesetzt werden, soll mit dem Gesetz ebenfalls deutlich beschränkt werden. Erwartet wird, dass der Bundesrat zustimmt. Die neuen Vorgaben dürften dann laut Gesundheitsministerium im April des kommenden Jahres in Kraft treten. Der russische Präsident Wladimir Putin hält ab 10 Uhr seine übliche Pressekonferenz zum Jahresende ab. Er wird Fragen von Journalisten und von per Telefon zugeschalteten Bürgern beantworten. Die Veranstaltung kann mehr als 4 Stunden dauern. Björn Blaschke.
Das ist nicht viel angesichts der Tatsache, dass die Menschen seines Landes vorab mehr als 2 Millionen Fragen eingereicht haben sollen. Dazu kommen noch die während der laufenden Veranstaltung und die der Medienschaffenden. Die könnten zum EU-Gipfel, der parallel in Brüssel stattfindet, eine Stellungnahme erbitten. Bestimmt aber werden die sogenannten Ukraine-Friedensgespräche Thema sein. Dass der Krieg nicht nur Menschenleben kostet, sondern auch Geld, dürfte ebenfalls im Zuge des Jahresrückblicks erörtert werden, zumal in Russland am 1. Januar die Mehrwertsteuer erhöht wird von 20% auf 22%.
In Stuttgart soll heute der neue Doppelhaushalt beschlossen werden. Insgesamt versucht die Stadt fast 800 Millionen Euro weniger auszugeben als bisher. Verena Neuhausen.
Bis in den Abend hinein wird der Stuttgarter Gemeinderat über den neuen Sparkurs abstimmen. Über 800 Einzelpositionen sind das. Es wird erwartet, dass es zu Beginn der Sitzung heftige Proteste gegen den Sparkurs geben wird. Nach SWR-Informationen werden die meisten Sparvorschläge dennoch eine Mehrheit finden. So wird erwartet, dass der Gemeinderat heute eine höhere Gewerbesteuer beschließt und im Kulturbereich 6% und im Sozialbereich pauschal 10% einspart. In wenigen Details sollen die Gemeinderäte die Sparvorschläge der Verwaltung verändert haben. So wird zum Beispiel erwartet, dass bei der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder nicht gekürzt wird. Die Kita-Gebühren können allerdings steigen.
Die Tafeln im Raum Mainz und Rheinhessen gehen in die Winterpause. Bevor es aber soweit ist, bietet die Mainzer Tafel heute am frühen Nachmittag die sogenannte Blitzausgabe an. Karin Petzold.
Dabei handelt es sich um Gemüse, Obst, Backwaren, Molkereiprodukte, Fleisch und Wurst. Eben alles, was noch übrig ist und was die Mainzer Tafel nicht bis nach der Winterpause aufheben kann. Die Tafel in Mainz öffnet nämlich, wie die Wormser und die Alzeyer Tafeln, auch erst am Montag, den 5. Januar. Und genauso wie die anderen Tafeln in der Region sucht auch die Mainzer Tafel im neuen Jahr ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Sie sollten vormittags ein paar Stunden in der Woche übrig haben, über einen Autoführerschein verfügen und körperlich fit sein, um auch Lebensmittelkisten tragen zu können.
Heute soll sie losrollen, die große Weihnachtsreisewelle. Der ADAC hat auf mehrere stauträchtige Strecken hingewiesen, zum Beispiel in Nordbaden die A5 am Walldorfer Kreuz und der Baustellenbereich der A8 bei Pforzheim. Eckhard Jaime.
Der Automobilclub empfiehlt besonders früh oder wenn möglich erst am Sonntag loszufahren. An Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen erwartet der ADAC deutlich weniger Verkehr. Voll auf den Straßen werde es erst wieder am 27. und 28. Dezember, wenn die Rückreisewelle rolle. Auch Bahnreisende müssen mit vollen Zügen rechnen. Sie sollten sich rechtzeitig über Auslastung und verfügbare Platzreservierungen informieren.
Wir haben Freitag, den 19. Dezember. Von Weihnachtsfrieden herrscht bei der CDU keine Spur. In der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung steht heute nämlich eine Kampfabstimmung an. Es geht um den Vorsitz der Stiftung.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Zur Wahl stehen Annegret Kramp-Karrenbauer und Günther Krings. Das ist der Kandidat von Kanzler Friedrich Merz. Und was passiert eigentlich, wenn Krings verliert, fragt sich Jim Bob Nikschas.
Die Hauptstadt hat ihre eigenen Gesetze. Vor allem in der politischen Berichterstattung. Hier in der Berliner Blase wird gerne mal alles mit allem in Verbindung gebracht. Zumindest dann, wenn sich daraus auch eine Schlagzeile basteln lässt. Und so werden Sie heute bestimmt des Öfteren lesen, Kanzler Merz droht die nächste Niederlage. Vielleicht auch mit einem Fragezeichen versehen. Denn wenn bei der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung heute Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen Chefin gewählt werden sollte und nicht der Abgeordnete Günther Krings, dem Merz den Posten offenbar versprochen hatte, tja, dann ist das natürlich eine Katastrophe für den Kanzler. So mancher Journalist stellt für diesen Fall sogar den Merzschen Weihnachtsfrieden in Frage. Aber vielleicht ist das alles auch ein ganz normaler Vorgang, ohne politischen Beigeschmack. Vielleicht entscheiden sich die Stiftungsmitglieder einfach für den besten Kandidaten bzw. die beste Kandidatin. Und Friedrich Merz sitzt nächste Woche ganz entspannt mit seiner Charlotte und Enkeln beim Kartoffelsalat unterm Weihnachtsbaum. Ich weiß, schwer vorstellbar für so manchen. Aber ein paar Wochen ohne Schlagzeilen, die könnten uns am Ende alle mal ganz gut tun.
Anmerkungen von Jim Bob Nikschas.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.